Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast anlässlich der Ausstellung Im Foyer Matthias Wolgers, L'Archive d'Amuse. Ich freue mich, heute hier zu sein mit Dorothee Kossmann. Sie ist Geschäftsführerin der Sparkassenkulturstiftung Rheinland und gemeinsam mit der Stadtsparkasse Düsseldorf, der Kunst- und Kulturstiftung der Stadtsparkasse Düsseldorf, also namentlich Stefan Giska, auch Förderer dieser Ausstellung. Vielen, vielen Dank. Es geht um Matthias Wolgers. Auch herzlich willkommen, Matthias.
Hallo.
Wir hatten am Freitag die Eröffnung deiner Ausstellung, die im Foyer ja eine ganz eigenartige Positionierung hat, denn wir haben festgestellt, dass viele zur Hauptausstellung zu Peter Piller hochlaufen, aber eigentlich die Intervention und eigentlich das, kann man sagen, Archiv, was du installiert hast, gar nicht wahrnehmen, was uns freut, was zum einen jetzt wie eine integrative Arbeit aussieht. Aber zum anderen natürlich auch die Überlegung anzustellen ist, wie kriegen wir die Leute denn ins Archiv? Wie war das für dich? Wie hast du das empfunden?
Ja, es ist tatsächlich ja so gewesen, dass der eine oder andere erst darauf hingewiesen werden musste, dass hinter der Wand, die jetzt, wenn man ins Foyer tritt in der Kunsthalle, dass die Wand normalerweise gar nicht so da ist und man sich dahinter bewegen muss, um das Archiv betreten zu können. Das fügt sich so selbstverständlich ein, dass es wie die Architektur der Kunsthalle wahrgenommen wird und die Objekte, die jetzt davor positioniert sind, auch als Kunstwerke wahrgenommen werden, aber eben nicht eindeutig klar ist, dass man da auch reingehen kann, was jetzt wahrscheinlich während der Laufzeit weniger ein Problem ist, weil man das dann doch besser im Überblick hat und auch die Kennzeichnung sieht und sicher dann reingucken wird. Und ja, ich freue mich im Grunde auch, dass damit unser Plan geglückt ist, die Architektur der Kunsthalle so zu erweitern, dass eben die Installation eines kleinen Archivraums möglich ist, der sich dann auf diese Weise ganz organisch in das Gebäude einfügt.
Ja, denn die Kunsthalle ist ja bekannt, hat keine Sammlung. Wir sind ein Haus für Wechselausstellungen. Wir haben ein Archiv, was aber auch größtenteils im Stadtarchiv ist und sind deswegen wahnsinnig dankbar, dass wir ein Archiv jetzt auch temporär unser eigen nennen dürfen. Auch Peter Piller beschäftigt sich ja sehr intensiv mit Archiven, mit Sammlungen. Insofern gibt es eine gar nicht von Anfang an geplante Kopplung, aber das ist sehr, sehr schön. Vielleicht, Dorothee, wie war es für dich, in den Raum zu kommen und dieses Archiv lebendig werden? Weil wir haben es ja zu Anfang nur theoretisch besprochen. Wir kennen Matthias Wolgers, der ja auch andere Biografien uns, also Jan Usinger beispielsweise, nahegebracht hat. Aber wie war es für dich, in so einen Raum zu kommen, der ja ein temporäres Archiv ist?
Ja, ich selber habe das als eine kleine Entdeckungsreise empfunden und auch mit einem Augenzwinkern natürlich betrachtet. Aber ich finde schon, dass man mit etwas Spannung in die Kunsthalle reinkommt, dann um die Ecke schaut und in das Archiv reintritt und einiges ja auch erkennen kann, entdecken kann. Und diese Entdeckungsreise, die macht einfach erstmal Freude, macht einen neugierig und man möchte natürlich unbedingt erfahren, was denn in dem Archiv zu finden ist und zu sehen ist. Und da gibt es ja einige Exponate, die was mit Archiv zu tun haben, aber es ist ja auch wirklich ein Archiv, in dem ich zum Beispiel gerne arbeiten würde, weil da gibt es ein Gemälde, da sieht man auch, da gibt es einen Verweis auf A.R. Penck zum Beispiel, es sind gemütliche Stühle da, es gibt interessante Skulpturen,
es riecht auch, genau.
Ja. Aber dann möchte man sich doch nicht hinsetzen, sondern möchte weiter entdecken, denn es gibt in den Regalen einige Archivkartons, die alle Bezeichnungen tragen und die sind so verheißungsvoll, dass man sich gerne damit beschäftigen möchte, was Jean-Paul d'Amuse da archiviert.
Vielleicht die Frage an dich direkt, Matthias, wer ist denn dieser Jean-Paul d'Amuse? Also ich meine, wie muss man sich den vorstellen? Du hast ihn charakterisiert als Sammler und Mäzen und auch jemand, der wohl in der Duft oder wo hat er, in welcher Branche hat er sein Geld gemacht?
Kosmetik.
Kosmetik,
ja. Ein gelernter Parfümeur, der sich dann über seinen Werdegang hochgearbeitet hat und letztlich ein eigenes Unternehmen gegründet, eine eigene Kosmetikmarke, mit der ein beträchtliches Vermögen aufbauen konnte und dieses dann unter anderem eben auch in Kunst investiert hat und eine große Sammlung aufgebaut hat.
Weil man kann jetzt sagen, er hat dich gefunden und du hast ihn gefunden oder er ist erfunden?
Ja, letzteres muss man wohl sagen. Also Jean-Paul d'Amuse ist noch in der Entstehung und ist in Gänze eine Inszenierung von mir. Ebenso wie eben dann auch sein Archiv, das letztlich in erster Linie eine Kulisse darstellt für die Inszenierung von Jean-Paul Damüs und seinem Leben und seiner Sammlung.
Denn weitergefragt, was ist der Hintergrund, wenn du, und wir haben dich ja auch jetzt schon des Längeren oder wir kennen dein Werk schon sehr, sehr lange und du hast ja auch schon des Öfteren hier in der Kunsthalle Dinge zeigen können, in Bonn auch oder was hast du uns erzählt, in Moskau sogar. Also was beschäftigt dich denn an dieser Erfindung oder an dieses Mythos Künstler-Dasein, Sammler-Dasein? Also wie kann man sich das vorstellen, wie du oder was deine Antriebe sind, solche ja dann doch auch sehr plausibel scheinenden Biografien, Geschichten, Fotografien, Filme? Also das wird ja ein Riesen, wird ja eine Sammlung, wird ja ein wirkliches Archiv. Wie kann man sich das vorstellen von deiner also Motivation her?
Ja, also ich glaube, die Grundmotivation ist erstmal die auch ganz starke Reflexion über die Kunst selbst und den Kunstbetrieb und darin im Grunde in all seinen Facetten. Man muss, ich glaube, es hilft, wenn man im Grunde versucht, das, was ich mache, meine Arbeit ein bisschen in unterschiedlichen Ebenen zu betrachten. Also es gibt eigentlich immer unterschiedliche Auseinandersetzungen, die bei mir so ein bisschen parallel und ineinander verschränkt laufen, die man aber auch auseinander dröseln kann, so ein bisschen. Also es gibt eben diese Seite der Narrative, die Erzählung, wo ich mich mit Charakteren und Geschichten beschäftige, was dann auf der einen Seite viel auch mit der Geschichtsschreibung an sich zu tun hat für mich und die Frage, inwiefern das Bild, das wir uns machen, von der Kunstwelt, aber auch der Welt insgesamt, inwiefern die Geschichtsschreibung und die Geschichte, die wir dazu als gültig mehr oder weniger anerkennen, wie kommt es dazu, wie flexibel ist dieses Narrativ? Wie viel ist daran eigentlich zwingend oder kann hinterfragt werden?
Was ja ein alter Topos ist, ne? Wenn man an Vasari denkt, der quasi die ersten Künstlerviten geschrieben hat, was dann untersucht wurde in der frühen Kunstgeschichte um 1910 mit hier der Legende vom Künstler. Dieses ganz berühmte gibt es bei Suhrkamp auch, Taschenbuch Wissenschaft, wo man quasi immer wiederkehrende Legendenbildungen findet. Ne? Also hast du die auch gelesen, so Klassiker, so Vasari oder sowas, oder bist du quasi rein in die Gegenwart?
Nee, also ich lese viel. Ich habe mich auch schon viel mit unterschiedlichen Mythen und unterschiedlichen klassischen Künstleridealen beschäftigt. Letztlich agiere ich jetzt natürlich aus der Jetztzeit heraus und fühle mich relativ frei in der Art und Weise, wie ich da rangehe, dass ich auch einfach aus meinen eigenen Ideen schöpfe. Gerade bei der Hinterfragung zum Beispiel eben des Geniekults ist für mich schon lange ein wichtiger Aspekt meiner eigenen Arbeit auch. Auf der anderen Seite auch dann eben ganz praktisch, wenn ich gucke, wie ich arbeite, dass ich immer wieder damit spiele, die künstlerische Handschrift auszutesten, mit einzubringen, gleichzeitig aber auch wieder zu eliminieren und zu hinterfragen und die Frage danach nach der Rolle des Künstlers in der Gesellschaft und dem Selbstverständnis eines Künstlers sind auch unter anderem wichtige Fragen, die ich eben mit reflektiere.
Denn ich wollte kommen auf die Rezeption, also auf die Rezeption, denn alles funktioniert ja nur, wenn man, sagen wir mal, ich sage jetzt mal, eine Geburtsurkunde hat. Ne, da geht's schon los. Also man muss geboren werden, um eine Existenzberechtigung amtlich oder wie auch immer in einer symbolischen Ordnung zu haben. Aber vielleicht weitergedacht, du brauchst auch die Institutionen, damit jetzt so ein Jean-Paul Damüs lebendig wird, glaube ich. Ne? Also der macht bei dir im Atelier, oder das ist ja bei jedem Kunstwerk eigentlich so, noch nicht so richtig Sinn, sondern es braucht die Öffentlichkeit, es braucht sozusagen die Rezeptionsebene. Und da wollte ich hier überleiten, denn du hast keinen Instagram-Account, ne? Für Jean-Paul Damüs.
Bislang nicht, ne.
Weil das sind ja heute so die Mechanismen. Aber Dorothee, du kommst ja auch aus einem anderen Genre. Wie sieht für dich das Making-of denn aus beim Matthias?
Ja, das Making-of ist auf jeden Fall absolut authentisch. Also würde man diese Illusionsgeschichte nicht kennen, würde man sofort das abnehmen, dass das alles stimmt. Und erst recht, wenn man jetzt diese sehr schöne Arbeit im Foyer sieht, die wirklich toll gebaut ist, handwerklich auch sehr schön, man möchte das dauernd anfassen. Und dann hat man die Regale mit diesen Kisten, das Archiv und dann sind eben auch noch Bilder zu sehen, malerische Arbeit sozusagen. wenn man die fotografiert sieht, hat man den Eindruck, es ist so ein bisschen wie Herr Turtur, nur umgekehrt. Man sieht auf einmal ganz viele Regale auf dem Foto und dieser Unterschied zwischen dem sehr gut gebauten, sehr schönen Regal, das ich unbedingt gerne haben möchte, und den Malereien, das erkennt man auf der Fotografie nicht mehr. Und das ist auch ein Teil, finde ich, der Illusion, dem man aber nur auf die Spur kommt, wenn man wirklich im Foyer der Kunsthalle sich die Arbeit im Foyer anschaut. Alleine digitale Bilder reichen da nicht. Und das hat mich wirklich sehr überzeugt. Es hat mich auch in der Beschäftigung mit der Arbeit von Matthias Wolgast an auch etwas anderes erinnert, das bei mir jetzt immer mitläuft. Also ich kann euch vielleicht einen Buchtipp geben. Ich finde das ganz spannend, dass in beiden Genres gerade diese Positionen zu betrachten sind. Zum einen eben Matthias Wolgast mit seiner Arbeit, die ja auch nicht die erste zu der Thematik ist. Und andererseits, du hast gesagt, ich komme aus einem anderen Genre als Buchhändlerin. Ich habe gerade ein Buch gelesen und einen Film gesehen, was ich unbedingt empfehlen kann, wo ich totale Parallelen zu der Haltung sehe und zu der Inszenierung und der Arbeit. Und zwar ist das von Peter Stamm in einer dunkelblauen Stunde, das ist das Buch. Handelt von einem Autoren namens Wechsler, Achtung, der Name ist Programm, und dem Film Wechselspiel. Und beide haben sehr viel miteinander zu tun und beide sind eine Illusion. In dem Buch geht es um einen Autoren, der bei seiner Arbeit von einem Filmteam begleitet werden soll, was bei einem Autoren denkbar langweilig zunächst mal ist. Das Filmprojekt scheitert und der Autor heißt Wechsler. Und im Film wird der reale Peter Stamm, der Autor, von einer Filmcrew gefragt, ob sie ihn bei der Arbeit begleiten dürfen. Dieses Filmprojekt scheitert nicht, sondern ist zu sehen und heißt Wechselspiel. Und natürlich ist beides die gleiche Handlung und natürlich ist die Filmcrew, sind das Schauspieler und es ist gar keine Filmcrew. Und das ist so ein, das versteht man aber nur, wenn man beides gleichzeitig sich verinnerlicht und anschaut. Und es ist herrlich, was daraus spricht. Und es ist eben eine ganz ähnliche Position, oder ich sehe jedenfalls Parallelen. Im Grunde ist Peter Stamms Buch und Film eine Parodie auf das autofiktionale Erzählen, was im Augenblick ja so en vogue ist oder auch in der Kritik steht. Und es ist wirklich mit einem so herrlichen Augenzwinkern. Und etwas Vergleichbares entdecke ich durchaus auch hier bei dieser Arbeit.
Ja, also zum einen ganz kurz die Anmerkung, dass halt gerade auch das Autofiktionale in dem Vorgängerprojekt bei dem Making-of eine Rolle spielt, wo ich eben auch selber auftauche und sogar selber einen kleinen künstlerischen Stilwechsel vollzogen habe, um mich da so einbringen zu können, wie ich mir das vorgestellt habe und auch da eben im Grunde mit der Rolle des Künstlers und der Frage nach seiner Aura und seinem Erscheinen thematisiere. Mhm. Insofern finde ich das super spannend, diesen Hinweis, und finde eben gerade auch eine selbstironische Kritik an der Autofiktion absolut spannend und angebracht. Auch etwas wiederum, was dann im Wort, in der Installation hier auftaucht. Also es gibt auch eine Beschriftung, die sich auf das autofiktionale Gedächtnis bezieht, auf einer der Kisten. Mhm. Und also ist auch als Genre definitiv etwas, was mich interessiert. Und das andere, worauf ich aber eingehen wollte, war, dass du ansprachst, dass man eben die Arbeit echt erleben muss, um sie wirklich wahrzunehmen. Und dieser Aspekt, dass die abgelichtete Arbeit eine andere ist als die reale Arbeit, ist auch etwas, was mich schon lange beschäftigt und was ich eben ganz konkret auch versuche auszutesten. Gerade in unserer digitalisierten Welt finde ich die Frage immer wieder spannend, welchen Wert wir denn eigentlich der Realität oder den realen Objekten zumessen müssen, können, wollen und sollen. Und das differenziert sich natürlich je nach Arbeit. Es gibt Arbeiten, die inzwischen ja auch von manchen Künstlern sehr bewusst darauf angelegt werden, dass sie entweder direkt digital nur existieren oder eben so entstehen, dass sie am besten wirken, wenn ich sie auf dem Bild, in der Abbildung oder eben auf den sozialen Medien betrachte.
Schon seit den 1980ern eigentlich.
Das hat schon eine Weile angefangen, wurde auch schon viel beschrieben und thematisiert. Das fing ja auch im Grunde auch schon durch die reine Fotografierbarkeit von Werken, da taucht die Frage schon auf, die Reproduktion. Zierbarkeit das
Kunstwerk
von Werken.
Im Zeit.
Ja, genau, oder halt die raffinierten Reproduktionen.
Ja.
Und dann ist es aber so, dass ich eben versuche, das auszutarieren, dass die Arbeiten auch auf beiden Ebenen funktionieren, beziehungsweise sogar eben durch die Reflexion, also wenn ich mir beides angucke, sowohl die Abbildung als auch das Original, eigentlich dann erst die Arbeit im Ganzen erfassen kann. Und das ist auch gerade hier ganz stark so ausgelegt, dass eben diese Installation, die Kulisse eines Archivs darstellt letztlich, in der realen Begehung einerseits zwar sehr authentisch sich anfühlen mag, andererseits sich natürlich auch durch meine Betrachtung direkt entschlüsselt, weil ich merke, manche Dinge sind unglaubwürdig als reales Archiv, funktionieren eben mehr in der Anschauung als tatsächliches Faktum. Und ich kann mir das Ganze auch vorstellen als sogar noch einmal weiter auseinandergenommene Bestandteile, wenn ich das Regal oder die Malereien für sich betrachte oder in einem anderen Kontext zeige, dann werden sie rein als Werk wahrgenommen. Und in die andere Richtung, wenn ich jetzt die Installation, wie sie ist, ablichte oder wie eben geplant darin auch noch ein Shooting mit einem Schauspieler stattfinden lasse, dann wird die Kulisse umso glaubwürdiger. Die Malerei wird im Grunde zu einer Art Theatermalerei. Und man erkennt nicht mehr auf jedem Bild, wenn es geschickt aufgenommen ist, dass das überhaupt eine Malerei ist, sondern es wirkt im Hintergrund halt dann einfach auch wie ein weiteres Archivregal. Und letztlich ist für mich der ideale Betrachter derjenige, der beide Zustände am Ende sieht und sich bei der Betrachtung der Abbildung und der Inszenierung vielleicht auch in Buchform dann dieser Inszenierung und dieser realen Seite bewusst ist. Und das ist ja im Grunde auch was der Peter Stamm dann wünscht oder voraussetzt, dass man sich dieser Inszenierung und dieser Illusion auch im Klaren ist. Also das, was auch in der Literatur eben als Fiktionspakt oder Fiktionsvertrag beschrieben wird, ist auch für meine Arbeit wichtig, dass man im Grunde wissentlich mit der Illusion umgeht und sich aber gleichzeitig auch voll darauf einlässt und diese Realität für einen Moment annimmt, um die Arbeit wirklich erfassen zu können.
Ja, vielleicht zum Ende noch, denn was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, ist natürlich, dass wir als Kinder sehr, sehr viel spielen und in Rollen schlüpfen und inszenieren, aber die Inszenierung gar nicht so wichtig ist, sondern man stellt sich eigentlich alles vor. Ne? Aber man spielt diese Rollen ja mit Leidenschaft und Intensität. Und je älter man wird, desto weniger spielt man die Rolle. Aber die Inszenierung muss immer besser werden. Immer diese Illusion muss immer stärker werden. Ne? Also die Räume stelle ich mir nicht mehr vor, sondern will sie ja wirklich gebaut haben. Was können wir von dir in Zukunft noch von Jean-Paul Damüs erwarten? Oder was wird hier vielleicht noch passieren?
Ja, also ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen und empfinde auch, dass die Arbeit, die ich das große Vergnügen habe, auf diese Weise leisten zu können, empfinde ich auch selber immer wieder als sehr spielerisch und kommuniziere das auch an Mitwirkende immer wieder gerne als eine Einladung zum Spielen. Also auch die Personen, die jetzt darüber hinaus noch an meinen Projekten mitwirken, und das sind teilweise nicht wenige, und so wird es auch jetzt beim Jean-Paul Damüs sein, dass ich da auch wieder einen Schauspieler habe, der den Jean-Paul darstellt, und dass es Leute gibt, die mir helfen, Aufnahmen von ihm anzufertigen und Inszenierungen durchzusetzen. Und das ist immer so ausgelegt, dass die Leute auch alle selber mit viel Freude dabei sein können und sich auch selbst einbringen, sodass die Sache eben auch nicht im Vorfeld schon 100% definiert ist, sondern auch über die Entstehung im Austausch mit den Beteiligten sich noch flexibel entwickeln kann. Gleichzeitig gibt es schon eine klare Marschrichtung und ein Konzept dazu. Und das sieht auch für den Jean-Paul jetzt vor, dass wir noch nach den Bildern, die wir hier machen, auch noch ein paar weitere Abbildungen aus dem Privatleben von Jean-Paul Damüs in sowohl vielleicht seinen Privaträumen als auch seinem Archiv oder auf einer Messe umsetzen. Und auf der anderen Seite ist gerade für das Projekt jetzt auch die Entwicklung der Sammlung eben und der Werke der Sammlung großer Fokus. Also ich habe in Vorgängerprojekten auch sehr viel fotografiert oder Bücher herausgebracht, die sehr dokumentationslastig sozusagen sind. Und für das Projekt jetzt wird auch der Bildteil, sage ich mal, für die spätere Publikation, die geplant ist, an Werkverzeichnis deutliches Volumen einnehmen. Und ich arbeite jetzt auch dann in nächster Zeit ganz stark daran weiter, die einzelnen Werkserien zu entwickeln, die dann Bestandteil der Sammlung sein werden.
Sehr gut, viel Erfolg.
Also ich würde ja dann doch hoffen, dass wir Jean-Paul Damüs und vielleicht auch seine Kollegen demnächst im Theater sehen. Und zwar auf einer Bühne mit einer sehr schönen, bereits ja auch gebauten Kulisse. Mhm. Das wäre eigentlich so mein Wunsch, dass das nochmal einmal weitergetrieben wird, um diese Facette der Illusion noch einmal einfach weiterzudrehen. Das wäre ein bisschen mein Wunsch, wenn man bei Wünsch dir was wäre. Ich könnte vielleicht noch zum Schluss sagen, dass wir natürlich sehr gerne solche tollen Ideen mit ermöglichen. Also das ist halt auch der Antrieb. Das wird hoffentlich auch deutlich. Das ist so die Idee unserer Arbeit. Es müssen nicht immer die großen schreienden Dinge sein, sondern eben auch diese tollen Ideen, die entstehen und wirklich hervorragende Kunstwerke, auf die wir durch unsere Förderung ein Licht werfen. Aber wir dürfen ja auch sagen, die wir dann mit ermöglichen dürfen. Das erfüllt uns auch mit Freude und Stolz, dass das möglich ist und dass wir dann so auf diesem Wege ein bisschen mehr auch von den Gedanken und der Arbeit, jetzt in dem Fall von Matthias Wolgast, kennenlernen können.
Ja, da mag ich mich dann auch insoweit noch anschließen, dass ich mich zum einen auch für diese Möglichkeit bedanken möchte, dass das realisiert werden konnte und kann auch selber dann nochmal darauf hinweisen, dass von meiner Seite als Künstler ich mich da in der Rolle sehe, mit der Art und Weise, wie ich arbeite, dass ich immer wieder darauf angewiesen bin, dass es Institutionen gibt wie Ihre, die solche Projekte fördern, die eben nicht darauf ausgerichtet sind, erst einmal ökonomisch zu funktionieren, sondern die einfach eine ambitionierte Idee umsetzen.
Danke euch. Danke Dorothee, danke Matthias. L'Archive d'Amuse von Matthias Wolgast noch bis zum 21. Mai in der Kunsthalle Düsseldorf. Ciao, ciao.